Radiokolleg. Präsentiert von Andreas Maurer.
Wer Glück hat, trifft ein Tier, das mit einem sprechen will. Mit diesem Satz beginnt die holländische Philosophin und Autorin Eva Meyer ihr Buch »Die Sprachen der Tiere«. Neben der Menopause und Fußball und Musik denken wir am Beginn dieser Sendung über das Verhältnis Tier und Mensch nach. Und da gibt es vieles zu besprechen. Denn die Vorstellung, dass wir Menschen mit den Tieren ins Gespräch kommen, ihre Sprachen verstehen, bewegt sich seit langem in der Fantasie der Menschen. Diese Gabe aller Dr. Doolittle besitzen wir beim Radiokolleg leider nicht, aber wir können zumindest berichten, was frühere Kulturen oder die aktuelle Wissenschaft über das Sprachvermögen, das Bewusstsein und die Leidensfähigkeit der Tiere zu sagen haben. Richard Brehm über neue Denkansätze im Verhältnis Tier und Mensch.
Töte die Tiere nicht, töte die Tiere nicht, die Tiere, die sind frei. Hey, 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 hey!
Don't kill the animals. Ein Protestsong. Geschrieben und gesungen von Nina Hagen und Lynn Lovitch. Der Song wurde 1987 veröffentlicht und war Teil eines Benefizalbums, mit der eine Tierschutzorganisation unterstützt und der Tierschutzgedanke popularisiert werden sollte. Das Benefizalbum trug den Titel Animal Liberation, Tierbefreiung. Die Wahl dieses Titels erfolgte nicht zufällig, sondern war vielmehr eine direkte Bezugnahme auf ein Mitte der 1970er Jahre erschienenes Buch des Philosophen Peter Singer, das als zentraler Impuls für die moderne Tierrechtsbewegung gilt. Im Vorwort zu seinem Buch schrieb Singer damals:
Dieses Buch handelt nicht von Haustieren. Es ist wahrscheinlich keine angenehme Lektüre für Leute, die glauben, dass Tierliebe nicht mehr bedeutet, als eine Katze zu streicheln oder die Vögel im Garten zu füttern. Dieses Buch richtet sich vielmehr an Leute, denen daran liegt, dass Unterdrückung und Ausbeutung beendet werden, wo immer sie vorkommen, und die einsehen, dass das grundlegende moralische Prinzip der gleichen Berücksichtigung von Interessen nicht willkürlich auf die Mitglieder unserer eigenen Spezies beschränkt werden kann.
Peter Singers Buch erschien Mitte der 1970er Jahre in einem geistigen und gesellschaftlichen Klima der Emanzipation und Befreiung. Es war die Zeit der sich formierenden Frauenbewegung und der Befreiung der Kinder von autoritären und gewalttätigen Erziehungsmethoden. Aber auch Umwelt- und Tierschutz rückten damals stärker ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Oder genauer gesagt, sie rückten wieder ins Bewusstsein, denn viele dieser Anliegen und Ideen waren nicht neu. Der Vegetarismus etwa war bereits eines der Kennzeichen der Lebensreformbewegung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Der Schweizer Philosoph Markus Wild macht diesbezüglich noch viel längere Traditionslinien aus. Zu diesen zählt er auch den englischen Dichter Percy Shelley, der im frühen 19. Jahrhundert nicht nur einer der führenden Köpfe der Romantik, sondern auch ein leidenschaftlicher Anhänger der Aufklärung und ihrer Prinzipien war.
Shelley war Vegetarier und was er zu den Prinzipien sozusagen hinzugefügt hat, ist etwas, was man komplexe Sensibilität nennen könnte. Shelley war nicht einfach Vegetarier, weil ihm die Tiere Leid getan hätten, das war schon auch ein Grund, aber Shelley hat als erster verstanden, dass unser Umgang mit Nahrungsmitteln auch oft Ausdruck von Ungerechtigkeiten ist. Also Shelley hat sich zum Beispiel für Gewürze interessiert, weil Gewürze Teil von Kolonialhandel sind. Und er hat sich für Tiere interessiert, weil wir Tiere in Wissenschaft und in kolonialen Unternehmungen mit einbeziehen.
Der Vegetarismus als religiös begründetes Verbot, andere beseelte Lebewesen zu töten und zu verspeisen, ist uralt. Er findet sich nicht nur in Hinduismus und Buddhismus, sondern fand sich etwa auch schon bei den Pythagoreern, einer in der Antike sehr bedeutenden, vom berühmten Philosophen und Mathematiker Pythagoras begründeten Denkschule und Lebensphilosophie.
Das ist natürlich auch eine Form von Kritik, die sich in diesem Vegetarismus manifestiert, denn eines der wichtigen Rituale der Kulturen der alten Welt ist das gemeinsame Essen von Fleisch, das heißt das Tieropfer.
Der Wiener Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der langen und wechselvollen Kulturgeschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses. Auch mit den Pythagoreern und der Lebenswelt der Antike, der sie entstammten.
Man muss sich vorstellen, das sind agrarische Kulturen. In diesen agrarischen Kulturen gibt es ganz viele Arten der Kohabitation von Menschen und Tieren. Das hat auch was mit der Domestikation, der Zähmungs- und Dressurgeschichte von Tieren zu tun. Man isst sie daher nur selten, denn man braucht sie für viele andere Zwecke. Man braucht die Ochsen, um den Pflug zu ziehen, man braucht die Pferde, um zu reiten, man braucht die Schafe und die Ziegen für Milch und Wolle. Es gibt also viele Zusatzzwecke. Ein Tier zu essen ist von daher sozusagen der Ausnahmefall und daher Gelegenheit für ein kultisches Festmahl. Das aber steht dann im Zentrum dieser Kulturen. Das heißt, wenn in dieser Kultur jetzt Philosophen auftreten, die den Vegetarismus propagieren, sagen wir mal in einer Spannweite von Pythagoras und seiner Faszination für die Bohnen bis zu Plutarch, dann wesentlich später. Also in dieser Spannweite sind das trotzdem Außenseiter. Denn das Zentrum der Kultur besetzt in gewisser Hinsicht nach wie vor das kultische Opfermahl, der gemeinsame Fleischverzehr.
Auf dem Lande, auf dem Meer, lauert das Verderben.
Weidmanns Heil, ein Lied der deutschen Brachialrocker Rammstein, in dem die Jagd besungen wird. Das Auflauern, Jagen, Töten ist etwas, das Mensch und Tier seit ewigen Zeiten fast symbiotisch miteinander verbindet. Wenn auch nicht immer so, wie wir uns das gemeinhin vorstellen, meint Thomas Macho.
Der Mensch war weit eher und über große Zeiträume seiner Geschichte Beutetier als erfolgreicher Jäger. Das haben die Archäologen später ein bisschen verklärt. Die wollten dann gern so ein bisschen den Menschen als den großen Jäger in den Vordergrund stellen. Aber vermutlich war das ganz anders. Vermutlich hat sich sogar die Kohabitation mit Wildhunden und Wölfen im Zuge sozusagen dieser Unterlegenheit ergeben. Man hat sozusagen den Status des Aasfressers mit den Wölfen geteilt. Und war nicht so sehr der große aktive Jäger.
Thomas Machos großes Thema ist die lange Entwicklung von der Kohabitation, also dem Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander von Tier und Mensch in gemeinsam bewohnten Gebieten, hin zur Domestikation, die für Macho oft gar nicht so sehr geplant ablief, sondern sich einfach ergab, weil sie beiden Spezies Nutzen brachte.
Nehmen wir mal ein Beispiel, es geht also um Wildrinder und Stiere. Erstens hat man natürlich gewusst, relativ früh, wie man die Fortpflanzung der Tiere organisiert und vor allem, dass man nicht so viel männliche Tiere braucht wie weibliche Tiere. Daher gibt es ein Ungleichgewicht, daher hat man eher, und das ist symptomatisch, beim Tieropfer die Stiere geschlachtet als die Kühe, die eben vielerlei anderen Nutzen noch hatten. Vor allem natürlich die Geburt neuer Tiere. Das war schon klar, dass die unverzichtbar sind und dass man eigentlich nicht viel mehr als ein paar Stiere braucht, um auch eine große Herde von Kühen zur Fortpflanzung zu bringen. Daher die große Bedeutung, die das Stieropfer schon im alten Ägypten hat. Und von daher gesehen ergeben sich Domestikationseffekte, die gar nicht geplant waren. Das Aussortieren von Tieren, mit denen man schlecht zurechtkam, die besonders wild, besonders herrisch, besonders gut aufgelegt waren für eine Konkurrenz mit dem Tierhalter, führten dann dazu, dass man diese Tiere natürlich bevorzugt geopfert oder getötet hat. Das hat Domestikationseffekte. Irgendwann sortiert man auch so quasi raus, was besonders widerspenstig, besonders wild, besonders unangepasst ist. Aber das hat niemand geplant.
In der langen, gemeinsamen Geschichte von Tieren und Menschen gibt es zwei große Wendepunkte. Zum einen die neolithische oder agrarische Revolution, also das Sesshaftwerden des Menschen, seine Verwandlung vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern und Tierhalter. Der zweite große Wendepunkt ist dann die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert.
Und ab diesem Zeitpunkt gibt es auch sehr viele Züchtungsversuche. Und ab dem Zeitpunkt vermehren sich auch die Arten und Gattungen der Hunde oder auch der Schweine oder andere Tiere, die man halten will, zunehmend dann ab der industriellen Revolution zum Verzehr und weniger noch, um mit ihnen bestimmte Arbeitsleistungen gemeinsam zu verrichten.
Vor allem die Pferde gehören zu den Arbeitstieren, die seit Ewigkeiten das Alltagsleben in Stadt und Land geprägt hatten und die durch die industrielle Revolution und die damit verbundene Mechanisierung nach und nach verdrängt werden. Andererseits
Was neu dann auftaucht, sind die Heimtiere, die so eine Art von familiäre Begleiterinnen und Begleiter werden, die keine Arbeit mit uns teilen, sondern Lebensalltag, die eher für psychische Bedürfnisse zuständig sind, sozusagen Ersatzkinder, Ersatzpartner sein können, mit denen man befreundet ist und die man liebt, schätzt, individualisiert, mit eigenen Namen auszeichnet und so weiter und so fort.
Seht den Däumeling!
Wo?
Wer hat das getan?
Wer hat das getan?
Das Wichtelmännchen!
Endlich habe ich auf diesen Augenblick gewartet!
Der Gänsehirte Nils!
Das geschieht dir ganz
recht!
Ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Basierend auf dem gleichnamigen Kinder- und Naturbuchklassiker von Selma Lagerlöf aus dem Jahr 1906. Es ist eine Schlüsselszene in Buch- wie Zeichentrickserie. Der kleine Nils, der auf dem elterlichen Gehöft gerne die Tiere sekiert, wird von einem Wichtelmännchen in einen Däumling verwandelt. Plötzlich kleiner an Gestalt als die Tiere, erhält er Zugang zu ihrer Welt und versteht plötzlich auch ihre Sprache.
Wir wissen, dass es Vögel gibt, die sowas wie Worte entwickeln, so etwas wie Worte bauen. Und ein Wort ist eine tolle Geschichte, weil wenn ich zwei Laute zusammenziehe, wird das, was ich dort kreiere, viel eindeutiger, kann nicht so leicht missverstanden werden. Und natürlich kann ich dadurch auch ein viel größeres Vokabular zusammensetzen.
Carsten Brensing ist Verhaltensforscher und Meeresbiologe und Autor sehr erfolgreicher Sachbücher, in denen er sich mit dem Denkvermögen, dem Sozialverhalten und dem Gefühlsleben der Tiere beschäftigt. Und auch mit dem Forschungsstand zu ihrer Sprachfähigkeit.
Dann hat man festgestellt, dass Meisen, eine Grammatik in ihrer Kommunikation verwenden. Und selbst Redewendungen werden beobachtet. Und mit solchen Dingen kommt die aktuelle Forschung, oder mit solchen Dingen konnte die aktuelle Forschung nur hervorkommen, weil sich die Methodik und die Technologie geändert hat. Wir können die einzelnen Tiere viel besser beobachten. Die Analyse der Sprachäußerung, da hilft uns künstliche Intelligenz. Wir können das viel differenzierter machen als noch vor 2-3 Jahren. Und diese Technologie hilft uns tatsächlich, Tiere besser zu verstehen und unser Bild zu verfeinern.
Könnten weitere Fortschritte in Forschung und künstlicher Intelligenz eines Tages sogar eine direkte sprachliche Verständigung zwischen Mensch und Tier möglich machen? Und damit jeder Mann und jede Frau zu einem Nils Holgersson oder Dr. Doolittle?
Die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin tatsächlich nicht gänzlich pessimistisch. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das funktionieren könnte. Also mit gefangenen Tieren, mit Schimpansen und Bonobos hat man recht erfolgreich sowas wie eine kleine Kommunikation gemacht. Mit Delfinen ist es auch gelungen. Und die beeindruckendste Forschung, die wurde von einer Frau Pepperberg durchgeführt in New York. Die hat mit einem Graupapageien gearbeitet. Und von ihr ist auch wirklich sehr gut dokumentiert, sind wirklich kleine Dialoge, kleine Gespräche. Und seither wissen wir, dass solche kleinen, einfachen Sachen funktionieren. Ob und mit welchen anderen Tieren das noch geht, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns daran orientieren und gucken, welche Tiere haben die Möglichkeit, welches Vokabular aufzubauen.
Es könnte auch sein, dass wir Menschen die Sprachen der Tiere nie ganz erlernen werden, weil die Sprache der Menschen zu sehr auf Abstraktion, kultureller Kumulation und ständiger Ausdifferenzierung beruht und Tiere uns dabei einfach nicht folgen können. Möglich ist allerdings auch, dass zukünftige Forschungen ergeben, dass die Kommunikationsfähigkeiten der Tiere die der Menschen in bestimmten Bereichen sogar übersteigen. Carsten Brensing:
Ob es da noch Fähigkeiten gibt, die darüber hinausgehen, ja, wir wissen es natürlich nicht. Wir können ja nur das beurteilen, was wir kennen. Und bei Delfinen beispielsweise gibt es eine Forscherin, die sagt, wenn man sich ihre Gehirnstruktur ansieht, dann hat man den Eindruck, dass es möglicherweise sein könnte, dass die über Emotionen viel besser nachdenken können, weil Delfine gehören auch mit zu den Tieren, die über sich selbst nachdenken können. Und aber die Gehirnareale, die für Emotionen verantwortlich sind, die sind viel weiter mit dem Gehirn verschaltet als bei uns. Dass man sich darüber Gedanken machen könnte, dass die vielleicht sogar also emotional viel, ja, viel klüger, weiser sind. Keine Ahnung. Also das ist für mich schon ein Stückchen weit Spekulation. Das können wir nicht sagen. Aber wir können tatsächlich so viele Analogien ziehen, dass zumindest ich der Meinung bin, dass es auf einer individuellen Ebene immer schwerer wird, zwischen Tieren und Menschen zu unterscheiden.
Unser Verständnis und Bild von Tieren ist stark vom französischen Naturwissenschaftler und Philosophen Descartes geprägt, der in den Tieren mehr oder weniger Maschinen sah, getrieben von Reizreaktionsmustern und ihren vorprogrammierten Instinkten. Eine Sicht der Tiere, die durch die heutige Wissenschaft nicht mehr gestützt wird.
Die Wissenschaft hat Jahrzehnte nach einem Instinkt gesucht, aber ihn nicht gefunden. Es gibt keinen Instinkt. Stattdessen gibt es Steuermechanismen und diese Steuermechanismen, die sind bei Tieren, bei Menschen völlig identisch. Das ist Denken und Fühlen. So, und wenn man sich dann ansieht, wie wird gedacht, was wird gedacht, wie wird gefühlt, dann stellt man ganz schnell fest, dass viele Gefühle eins zu eins übertragbar sind und bei den kognitiven Fähigkeiten, wenn man bei den Denkleistungen ist, da kann man es auch einfach machen und kann sagen, wenn ein Tier einen Test auf logisches Denken besteht, und viele Tiere tun das, dann können die auch logisch denken. Und es wäre völlig unlogisch zu denken, dass deren logisch Denken irgendwie anderes logisches Denken ist als bei uns. Also Tiere und Menschen sind in den vergangenen Jahren viel, viel enger zusammengewachsen, auch wenn man sich der Frage Intelligenz und Kognition annähert.
Braucht es, um Menschen und Tiere als gleichwertig zu erachten, immer erst auch eine erwiesene Gleichartigkeit, etwa in Bereichen wie Kognition und Intelligenz? Der englische Philosoph und Sozialreformer Jeremy Bentham hat das bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in Frage gestellt. Er schrieb damals:
Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu reden? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere sowie mitteilsamere Tiere als ein einen Tag, eine Woche oder gar einen Monat alter Säugling. Aber angenommen, dies wäre nicht so, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern können sie leiden?
Daraus und aus dem aktuellen Forschungsstand über das Bewusstsein, die Intelligenz und das Schmerzempfinden bei Tieren ergeben sich ethische Folgerungen.
Also einige Forscher sagen ja, dass Schweine durchaus auf dem Niveau von 3- bis 4-jährigen Kindern sind, kognitiv gesehen. Ja. Das ist schon beachtlich. Und da muss man sich vorstellen, ich habe selber 2 6-jährige und kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als die 3 oder 4 waren. Also mein Mitgefühl hätte mich auseinandergerissen, wenn denen auch nur ein leises Fünkelchen von Schmerzen und von Unbehagen bereitet worden wäre. Und so denken eigentlich alle Eltern, ja, weil man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. So, und was machen wir jetzt damit? Weil da gibt es eine Differenz zwischen dem, wie wir unsere Kinder behandeln und dem, wie wir Schweine behandeln.
Dieses Ausblenden des Tierleids ist kulturell erlernt und gesellschaftlich akzeptiert, auch wenn sich diesbezüglich gerade in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch eine höhere Sensibilität und ein anderes Bewusstsein herausgebildet hat. Allerdings hinken die bestehenden Gesetze und Ausführungsbestimmungen diesem Bewusstseinswandel hinterher. Für Carsten Brensing atmen unsere Gesetze noch zu sehr den Geist einer anderen Epoche und einer überholten verhaltensbiologischen Lehre in Gestalt des Behaviorismus, der Tiere zumeist als Reizreaktionsmaschinen sieht.
Und der Behaviorismus hat gesagt, wir können ja nicht in die Köpfe von Tieren reingucken, wir können nur angucken, was geht in die Köpfe rein und was kommt für ein Verhalten raus. Das in der Mitte interessiert uns gar nicht so. Und heute ist es so, dass wir natürlich in die Köpfe reingucken können. Wir haben bildgebende Verfahren, wir können live beim Denken zugucken, wir können Hormone analysieren, wir können Nerven ableiten und wir haben ein viel besseres Bild. Aber das Problem ist, dass dieses behavioristische Weltbild, mit dem ich selbst an der Uni noch ausgebildet worden bin, ja, das ist jetzt gerade mal 20 Jahre her, das ist immer noch in den Köpfen drin und es steckt auch in unseren Gesetzen.
Aber auch dort, wo Gesetze schon im wahrsten Sinne des Wortes tiergerechter gestaltet sind, sieht Brensing noch Probleme.
Wir haben zwar tolle Schutzgesetze im Naturschutz und im Tierschutz, aber sie werden nicht umgesetzt. Und die einzige Möglichkeit, die umzusetzen, ist tatsächlich, wenn man eine sogenannte tierliche Person einführt. Also eine juristische Person, so wie es eine natürliche Person uns Menschen gibt, sollte es eben auch, genauso wie es für Firmen eine juristische Person gibt, sollte es auch eine tierliche Person geben. Und jeder Anwalt könnte sich jedes Tier oder jede Tierart nehmen und könnte entsprechend den Bedürfnissen dieser Tierarten dann eben auch Rechte durchsetzen, die den Tieren ja heute schon zustehen. Es wird nur nicht umgesetzt.
Ist von derartigen Persönlichkeitsrechten für Tiere die Rede, dann sind damit meist nicht alle Tiere gemeint, sondern primär die Primaten. Das heißt, eine Vielzahl an Affenarten, allen voran diejenigen, die uns am ähnlichsten sind, die Menschenaffen. Gorillas, Orangutans und Schimpansen. Dem Schweizer Philosophen Markus Wild geht das nicht weit genug. Er würde Persönlichkeitsrechte grundsätzlich allen Wirbeltieren zusprechen.
Wenn man sich die naturwissenschaftliche Forschung anschaut, dann ist, glaube ich, ziemlich stabiler Konsens, dass Wirbeltiere sind wirklich in der Lage, Empfindungen zu haben, die wir als Schmerz, Lust, Angst und Freude bezeichnen. Und wenn wir den Bereich der Wirbeltiere verlassen und dann bei Insekten sind oder Weichtieren, da wird das schwieriger. Ja, da gibt es ein paar Spezialfälle wie den Oktopus oder die Biene. Aber da sind wir sozusagen im Bereich der empfindungsfähigen Wesen. Und da ist es für mich ganz wichtig zu sagen, was wir einem empfindungsfähigen Wesen antun, das macht einen Unterschied für sein subjektives Wohlbefinden. So, und deshalb sind wir im Bereich wirklich von Wesen, bei denen es moralisch drauf ankommt.
Welchen Umfang diese Persönlichkeitsrechte genau haben sollen, auch das wird kontrovers diskutiert. Tieren einfach auch Menschenrechte zu verleihen, würde wohl übers Ziel hinausschießen. Der Wiener Biologe Peter Iwaniewicz meint dazu:
Es gibt, glaube ich, ungefähr 50 Menschenrechte, von der freien Meinungsäußerung über Reisemöglichkeiten bis zur Teilnahme am kulturellen Leben. Natürlich sind nicht all diese Menschenrechte auch für einen Menschenaffen, einen Schimpansen sinnvoll, aber zumindest diese Grundrechte wie Leben, Freiheit und Unversehrtheit, körperliche, sollte man ihnen zugestehen.
Was allerdings auch in Zukunft bleiben wird, dass wir manche Tiere schätzen, lieben, bewundern und gegen andere Aversionen hegen, uns vor ihnen ekeln oder fürchten. Und das nicht immer auch rational nachvollziehbar. Es gibt hier offenbar eine Hierarchie der Sympathie, die keine Gesetzgebung beeinflussen oder gar regeln kann.
Ich habe bei Diskussionsrunden, oft bin ich auf ein sehr interessiertes, gebildetes Publikum gestoßen, wo man allgemeine Themen des Naturschutzes, der Biodiversität gut diskutieren konnte, auf volle Zustimmung gestoßen ist, und wehe, man hat dann das Thema Nacktschnecken, Maulwurf oder Buchsbaumzünsler angesprochen. Und da waren selbst diese Leute dafür, dass das Tiere sind, die absolut ausgerottet gehören. Und das zeigt ein bisschen die Ambivalenz unseres Zugangs und unseres Umgangs, der zwischen Zuneigung, Verzärtelung und sinnlosem Hass oft hin und her pendelt.
Was tust du? Was fühlst du? Was bist du? Doch nur ein Tier. Was tust du? Was fühlst du? Was?
Noch einmal die deutsche Band Rammstein mit dem Lied Tier am Ende dieser Folge über das Verhältnis von Mensch und Tier. Eine Sendung von Richard Brehm. Morgen im dritten Teil wird es dann um politische Tiere gehen. Von der schweinischen Menge über totalitäre Termitenstaaten bis zur Bienendemokratie. Vorher richten wir den Blick jedoch auf ein Thema, das die Lebensrealität von Millionen Frauen betrifft. Die Menopause. Unruhe, Schlafstörungen, Schweißausbrüche und Kopfschmerzen sind oft unmittelbare Folgen der hormonellen Umstellung. Das ist längst bekannt. Weniger präsent ist, dass sich durch das Fehlen von Östrogen zum Beispiel die Scheidenflora verändert. Sabine Nicolai berichtet im zweiten Teil ihrer Reihe über die körperlichen Veränderungen und die sozialen Folgen der Menopause.
Hey, little girl.
ein Song vom Boss, Bruce Springsteen, mit mehrdeutigem Text. Eigentlich geht es in dem Song I'm on Fire um eine romantische Anbahnung und sexuelle Fantasien. Springsteen dichtete auch eine recht eindeutige Zeile. In the night, waking up with a sheet soaking wet. Nachts wache ich auf einem komplett nass geschwitzten Leintuch auf. At night I wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Und nicht nur das. With a freight train running through my head. Der Güterzug im Kopf. Ewig lange Güterzüge, die durch die amerikanischen Weiten rattern. Eine schöne Metapher für das, was wir in Österreich das Karussell im Kopf nennen. Alles das kann auf Verliebtheit hinweisen. Doch Nachtschweiß, Schlaflosigkeit und quälende Gedanken klingen, auch wenn Springsteen das vermutlich nicht im Sinn hatte, als er den Text schrieb, nach etwas Profanerem. Nach häufigen Nebenwirkungen der hormonellen Umstellung während der Wechseljahre.
Worunter ich am meisten leide, was in meinem Beruf geradezu fatal ist, weil ich ja viel schreibe auch, so Wortfindungsstörungen, dass mir Worte einfach nicht mehr einfallen. Ja, überhaupt so. Wenn mich irgendjemand zwischendurch was fragt, ich verliere den Faden dauernd. Ich war immer schon ein Migräne-Mensch und seit 2 Jahren habe ich, würde ich sagen, pro Monat mindestens 2 Wochen wirklich Hardcore-Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, also ganz viele Sachen eigentlich. Aber es gibt eben für alles Hilfe. Ich nehme zum Beispiel auch bioidente Hormone, weil mir das hilft, einfach um besser zu schlafen oder mich besser zu fühlen gegen die Wallungen.
Die Schauspielerin, Autorin und Theatermacherin Grischka Voss hat bereits verschiedene Phasen der Wechseljahre durchlaufen. Und auch ein Stück darüber geschrieben, dessen Titel ähnlich gewählt ist wie jener von Bruce Springsteens Song. Fucking Hot spielt auf die Hitzewallungen und Schweißausbrüche an, die sehr viele Frauen in dieser Lebensphase quälen.
Was ich mittlerweile bei mir selber auch finde, was mir viele Frauen erzählt hatten, waren diese ganz starken Stimmungsschwankungen. Also, dass man irgendwie so nicht mehr weiß, wo man hingehört oder überhaupt auch sehr überempfindlich wird, sehr nah am Wasser gebaut ist. Das kann ich mittlerweile auch nachempfinden. Und auch hier würde ich wieder diesen Vergleich zur Pubertät ziehen, weil ich auch jetzt ganz stark gerade das Gefühl habe, auch beruflich, niemand will mich. Mein Sohn ist jetzt 18 geworden und zieht los. Und wer bin ich eigentlich oder wie kann ich mich neu positionieren? Ich bin eben freiberuflich und wie soll es weitergehen? Wie kann ich meine Existenz sichern? All diese Dinge. Und ich glaube, das ist schon mal ein großes Thema. Und da finde ich es auch so wichtig, dass Frauen im Wechsel, deswegen ist es so wichtig, dass auch viel darüber geredet und gemacht wird, sich zusammenschließen, weil man kann dann netzwerken.
In ihrem Theaterstück Fucking Hot bricht Grischka Voss mit vielen Tabus. Sie berichtet über körperliche Phänomene bis hin zur Scheidentrockenheit und schmerzhaftem Sex und erzählt über die Schönheit kühler Wände, wenn einen die Wallungen diese eigentlich schon hochtreiben.
Ich liebe kühle Wände.
Schweißausbrüche und Hitzewallungen sind im Grunde eigentlich keine echten Symptome der Wechseljahre, sondern lediglich unangenehme Nebenwirkungen der hormonellen Umstellung im Körper von Frauen im Alter von 45 bis 55 Jahren.
Was bei der Menopause auftritt durch den Östrogenmangel, sind Veränderungen am Gefäß. Hitzewallungen treten auf. Und die führen dazu, dass das aufsteigende Hitzegefühl im Körper ist, mit oder ohne Schweiß. Das kann tagsüber sein, das kann nachts sein, das kann vereinzelt sein, das kann aber auch ganz oft sein. Je nachdem, wie häufig diese sind und wie stark ausgeprägt, kann es zu einer starken Leidensdruck führen oder starke Beeinträchtigung führen.
Die Gynäkologin Silvia Czani-Grafelmann berichtet aus ihrer Praxis. Viele Frauen leiden an der überfallsartigen Hitze, die manche in stündlichem Abstand, andere nur ein paar Mal pro Woche betrifft. Viele Frauen wachen nachts auf und liegen auf einem nassen Leintuch. Nur an wenigen gehen die Wechseljahre fast spurlos vorüber. Als besonders unangenehm empfinden viele Frauen, dass ihnen mit den Hitzewallungen auch das Blut in den Kopf steigt. Sie erröten und ihr Leiden wird damit nach außen hin sichtbar. Der Grund für das alles: das Abnehmen des weiblichen Hormons Östrogen durch das Ende des monatlichen Zyklus.
Durch den Östrogenmangel gibt es aber auch innerlich große Veränderungen im Herz-Kreislauf-System. Es kann zum erhöhten Blutdruck kommen, dadurch, dass die Gefäße enger werden. Ganz typisch, dass um die Menopause die Patientinnen einen Bluthochdruck entwickeln. Und wir sehen auch, dass der Östrogenmangel zu einem erhöhten Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen führt, zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und hoher Blutdruck.
Das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder an Hypertonie zu erkranken, ist bei Frauen unter 50 Jahren wesentlich geringer als bei Männern im Allgemeinen. Doch die Zahlen der Erkrankungen gleichen sich nach der Menopause an. Dadurch, dass in den Eierstöcken keine Follikel mehr heranreifen und weniger Gelbkörperhormon und Östrogen ausgeschüttet wird, steigt das Risiko für diese Erkrankungen. Östrogen hat eine Schutzfunktion im Körper, die nach der Menopause verschwindet.
Ein Östrogenmangel wirkt sich auf fast alle Gewebe aus. Fangen wir oben an, im Gehirn zum Beispiel, die Stimmung, Stimmungsschwankungen. Depressionen sind ganz typisch für diesen Lebensabschnitt, das auftreten können. Kognitiv merken wir Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen, Merkstörungen und im Schlaf. Der Schlaf wird auch durch Östrogenmangel stark beeinträchtigt.
Während der Perimenopause und rund um die tatsächliche Menopause, also das Ausbleiben der Regel, spielen viele Faktoren zusammen. Oft wissen die Frauen nicht, ob sie depressiv sind, weil ihre Körper sich so stark verändern, oder ob die Depression eine Folge des monatelangen, ja oft jahrelangen Schlafmangels ist. Erwiesen ist jedoch, dass nicht nur die Gestagen- und Östrogenproduktion im weiblichen Körper dramatisch sinkt, sondern auch ein weiteres Hormon nur noch unzureichend gebildet wird, sagt die Urologin und Gynäkologin Sidika Kalinjaprak. Das Glückshormon Serotonin wird im weiblichen Gehirn in dieser Lebensphase oft zur Mangelware.
Serotonin ist das Hormon, was uns eben diese Glückgefühle vermitteln kann. Und man weiß einfach, Östrogenmangel bedingt, dass Serotoninwerte eben auch reduziert sind und deswegen wir mehr unter depressiven Verstimmungen leiden können. Natürlich ist es nicht nur Östrogenmangel, sondern es sind verschiedene Aspekte des Lebens, so wie zum Beispiel körperliche Veränderungen, dass man eben eventuell auch eine Lebensumstellung hat, dass man eben in der Arbeit schon mit verschiedenen Problemen noch mehr konfrontiert ist, beziehungsweise natürlich ein Leidensdruck, weil wir eben eine trockene Scheide haben, dass das eben Frauen manchmal auch zu dieser Depression verleitet.
Östrogen ist auch für die Durchblutung und Feuchtigkeit der Schleimhäute und der Haut verantwortlich. Mit dem Schwinden des Östrogens kommen eine Menge Veränderungen auf die Frauen zu. Sie entwickeln stärker als bis dahin Falten. Die Haut verliert an Elastizität, was zu einem Absinken sämtlicher Gewebe, also auch der Brüste und der Gesichtshaut, führt. Und, unsichtbar, aber deutlich spürbar, die Vagina wird zunehmend trocken, was zu bakteriellen Infektionen, aber auch starken Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen kann.
Das betrifft wirklich viel mehr Frauen, als eben zugegeben wird. Und was bedeutet das für die Frauen? Dass sie einfach beim Geschlechtsverkehr sogenannte Dyspareunien haben. Das heißt, der Geschlechtsverkehr wird schmerzhaft, unangenehm. Und natürlich haben sie dadurch auch nicht Lust, mit dem Partner Geschlechtsverkehr zu haben. Das heißt, eine Reduktion der sexuellen Aktivität, was ja in Folge dann verschiedene körperliche und psychische Folgen haben kann.
Die fälschlicherweise als Libidoverlust gebrandmarkte Lustlosigkeit vieler Frauen in den Wechseljahren ist in Wirklichkeit Angst vor Schmerzen und im Grunde ein Versuch, diese oft starken Schmerzen zu vermeiden. Die Krise sei speziell in langjährigen Partnerschaften häufig unausweichlich, sagt die Gynäkologin und Psychotherapeutin Gabriele Graf-Knappitsch.
Das ist wirklich ganz typisch, dass die Paare dann kommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und wenn es dann darum geht, bleiben wir zusammen oder auseinander, falls da wirklich so eine Krise entsteht. Also am Anfang beginnen sie nicht damit, aber mit der Zeit erzählen sie halt, dass sie auch in der Sexualität sich schwer tun, weil die Frau ein Rückzugsbedürfnis hat und der Mann aber seine Bedürfnisse weiter hat zu der Zeit. Es ist nicht zeitgleich, wo sich bei den Männern was verändert. Bei den Männern kommt es oft ein bisschen später. Und da muss man halt das richtige Maß finden an Rücksichtnahme auf beiden Seiten.
Männer, sagt Gabriele Graf-Knappitsch, fühlen sich durch den Rückzug ihrer Frauen oft zurückgewiesen und sogar fundamental abgelehnt. Das ist ein Problem, denn diese Empfindung mündet häufig in Vorwürfen oder in der Suche nach Auswegen, sprich Fremdgehen. Mit dem eigentlichen Problem bleiben die Frauen oft alleine, auch weil sie weder mit Freundinnen, Familienmitgliedern oder ihrer Frauenärztin, aber schon gar nicht mit ihrem Mann darüber reden. Das Tabu ist so groß, dass auch langjährige Partnerschaften gar nicht selten daran zerbrechen. Dabei wäre es wichtig, sagt die Psychotherapeutin und Frauenärztin Gabriele Graf-Knappitsch, auch aus körperlichen Gründen gerade in dieser Phase die sexuelle Aktivität aufrechtzuerhalten. Bevor man zu Hormontherapie greift, lohnt es sich jedenfalls, es zunächst mit einem Gleitmittel zu versuchen.
Die Frauen haben ja viel mehr vaginale Beschwerden, wenn sie seltener Sex haben. Regelmäßiger Sex durchblutet die Scheide und dann ist die Scheide auch bereiter. Ja, es ist genauso wie wenn die Frau regelmäßig Sport macht, dann wird der Beckenboden durchblutet, ist auch besser. Man muss wirklich dann ganz vorsichtig sein, weil es hängt dann mit der Geschichte des Paares zusammen, nicht? Was die schon miteinander erlebt haben, wie das gewesen ist und so.
Das war der zweite Teil von Sabine Nicolais Serie Menopause – Reset des Lebens, in der sie sich mit den Wechseljahren und der Zeit danach beschäftigt. Morgen geht es weiter mit Berichten und Empfehlungen zum Lebensstil von Frauen, denn niemand muss den hormonellen Schwankungen hilflos ausgeliefert sein. Nun aber zu einem Thema, das derzeit auch viele Millionen Menschen bewegt, wenn auch etwas anders und das überraschend musikalisch ist. Fußballer werden zu Ikonen, ihre Tore gehen in die Geschichte ein und manchmal auch ihre Lieder. Jonathan Wolbers, Tonmeisterstudent an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, der MDW, mit Ö1-Redakteur Hans Greuß über Fußballer, die singen, über Musik in der Kabine und die Frage, warum Fußball ohne Musik kaum denkbar ist.
Gute Freunde, ich kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben.
Franz Beckenbauers Gute Freunde kann niemand trennen ist vielleicht das bekannteste Beispiel für den singenden Fußballer im deutschsprachigen Raum. 1966 erscheint das Lied als Single, geschrieben von Kurt Herter und Rolf Ahland, die vorher bereits Roy Black und später noch Chris Roberts zum Durchbruch verholfen hatten. Es ist Schlager, Freundschaftsversprechen und Fußballmythos in einem. Und es steht am Anfang einer Tradition, die nicht immer musikalisch groß, aber fast immer aufschlussreich ist. Fußballstars werden auf Schallplatte gepresst.
Was kann nun schon geschehen? Wir werden heute und morgen nicht auseinandergehen.
Hans Krankl beginnt seine musikalische Laufbahn ähnlich, mit zwei Schlagern. Ohne Bäumen und ohne Netz und vor noch ein Tor, erschienen 1974. Also noch vor seinem ganz großen Durchbruch als Fußballer auf internationaler Bühne bei der WM 78 und weit vor seinen späteren musikalischen Erfolgen.
Yeah.
Dieser erste musikalische Anlauf ist nicht Hans Krankels eigene Idee. So wirken die beiden Lieder eher wie ein Versuch. Ein Versuch, die zunehmende Popularität des damals erst 21-Jährigen zu verwerten und nicht ernsthafter Start einer musikalischen Karriere. Krankl selbst blickt heute nicht unbedingt positiv auf die Songs zurück. Bei einem Interview im ORF-Zentrum am Königlberg erzählt er uns mehr dazu.
Ja, das war die dunklen Stunden. Erwin Hallitz hat das geschrieben, das war damals ein großer Mann in der Schlagerszene, die wollten unbedingt, dass ich das mache. Ich habe es gemacht, das war das erste Jahr. Aber los geht's erst dann nachher.
Zehn Jahre später geht es dann tatsächlich richtig los. Mit Rostige Flügel gelingt ihm 1984 der Sprung aus der Kuriositätenkiste. Ursprünglich ein amerikanischer Country-Song, wird der Text von Helmut Zenker ins Wienerische umgedichtet. In Österreich wird daraus Austropop mit Country-Grundierung und ein musikalischer Erfolg für Kranke. Aus amerikanischem Country wird Wiener Dialekt. Das ist nicht bloß Übersetzung. Es ist eine Adaption. Die Melodie bleibt, aber der Text bekommt Schmäh. Das Original wird österreichisch und trifft genau ins Schwarze. Die Version von Hans Krankl erreicht Platz 19 der österreichischen Charts. Der Unterschied zwischen Fußballer und Musiker liegt für ihn im Namen. Hans Krankl ist der Goleador, Johann K. ist der Sänger. Ein Punkt hinter dem K., damit niemand die Rollen verwechselt.
Das ist ein Sprechen, weil ich gesagt habe, man soll nicht den Fußballer Hans Krankl nicht verwechseln mit dem, was mit der Musik ist. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich singe, nenne ich mich Johann, das ist ja mein richtiger Name. Und darum habe ich genommen Johann, nicht Johann Krankl, sondern Johann K. Punkt.
Ebenfalls unter einem Künstlernamen präsentiert er als Nachtfalke einmal im Monat auf Radio Wien Musik. Von Größen wie Johnny Cash über seine eigenen Helden Van Morrison und Jimmy Buffett, aber auch Perlen von unbekannten Künstlerinnen und Künstlern. Die Idee des Nachtfalken entstammt der im Deutschen gleichnamigen Serie Midnight Caller. Das ist eine Kriminalserie mit Gary Cole, in der ein ehemaliger Polizist nachts als Radiomoderator in einer Sendung Kriminalfälle löst.
Hier ist wieder Hans Krankl, der Nachtfalke. Auf Radio Wien 89,9 und 95,3 MHz. Ich präsentiere Ihnen wieder Musik für die dunklen Stunden. Musik für Zuhausegebliebene und für Nachtschwärmer.
In seiner Sendung spielt Hans Krankl immer wieder persönliche Lieblingssongs. Waterloo Sunset von den Kings ist sein derzeitiger Favorit. Sein Musikgeschmack wird schon früh geprägt. Er lernt in seiner Kindheit auf Wunsch der Eltern Ziehharmonika. Mit einer mangelnden Begeisterung, was er heute bereut. Lieber will er auf die Straße, um mit seinen Freunden kicken zu gehen. Dabei ahnt er nicht, dass durch den Fußball die Musik trotzdem Einzug in sein Leben erhalten wird. Und noch seine legendäre Plattensammlung hätte es ohne den Fußball auf der Straße vielleicht nie gegeben.
Wir waren immer im Park und haben gespielt und haben Parkmatch gespielt gegen andere Parks. Da ist immer ein Haufen von Buben gegangen. Da haben wir auf dem Weg ständig gesungen, gebrüllt. Die Popsachen, was damals waren, die Zeit der Beatmusik, 60er, 70er, waren fantastisch. Von den Beatles zu The Stones zum DFD. Und so bin ich zur Musik gekommen und dann habe ich das Plattensammeln entdeckt. Bis heute. Alles. Beat, Pop, Jazz, Blues, Rock, alles.
Bei Toni Polster beginnt es mit der Musik anders. Nicht mit Plattensammeln, sondern durch Zufall, Freundschaft und ein Spaßprojekt. 1997 erscheint Toni Lass es polstern mit den fabulösen Thekenschlampen. Der Song hält sich in Österreich 12 Wochen in den Charts und erreicht Platz 12.
Kam ganz plötzlich, man hat mich gefragt, ob ich das Lied mit den fabulösen Thekenschlampen singen möchte. Ich habe es mir dann angehört und überlegt, ein paar Nächte drüber geschlafen und gesagt, eigentlich gefällt mir das Lied, ich mache damit, ich möchte das gerne machen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Wir waren dann, ich weiß nicht, 10 Wochen lang die Nummer 1 in den Köln-Charts und haben etliche, also ich glaube an die 80.000 CDs verkauft, also es war phänomenal. Toni, lass es polstern. Toni, polstern, polstern. Toni trifft den Doppelpack.
Schlampen trinken, Sex am Pack. Toni, lass es polstern. Der musikalische Ausflug kommt beim damaligen Arbeitgeber, dem 1. FC Köln, gar nicht gut an. Nachdem Toni Polster den Song nach einer Pokalpleite aufführt, versucht der Verein sogar, ihm eine Geldstrafe aufzulegen. Toni Polster stört das wenig. Ihm geht es nicht darum, zu provozieren.
Ich habe das als Spaß empfunden, als was lustige Nebensache und nicht mehr, nicht weniger. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit der Musik was verdienen könnte.
Im Gegensatz zu Hans Krankl stört sich Toni Polster heute nicht an seinem ersten musikalischen Gehversuch. Ein Missverständnis beim Text des Songs amüsiert ihn sogar, wenn er darauf angesprochen wird.
Das Lied heißt ja Toni, lass es polstern. Toni bolzt am tollsten. Also Bolzen ist der Bolzplatz, das ist der Spielplatz, der Käfig. In Deutschland, das kennt man in Österreich nicht. Jetzt haben die Leute immer gesagt, Toni, Polster, Polster. Ja, ich finde es immer lustig, wenn manche mich sehen und dann das Lied anstimmen und singen und können aber den Text nicht.
Dass aus diesem Spaßprojekt mehr wurde, entstand zufällig.
Ich habe beim ORF am Königsberg den Roman Danksagmüller getroffen, der die Stimme von ORF 1 und von Radio Wien ist. Und ich habe dann ihn gefragt, wo er mir helfen kann. Mein Papa hat Geburtstag gehabt, ist 70 geworden. Und der Roman hat das Lied dann für den Papa geschrieben, was ich dann mit meiner Schwester bei der Geburtstagsfeier gespielt habe. Und so haben wir uns dann gefunden und ich hatte damals gerade Zeit und haben mir gesagt, schauen wir mal, vielleicht geht sich eine CD aus. Und ich muss dann wirklich sagen, wir waren uns so ähnlich, dass die eigentlich diese Lieder für mich auf den Leib geschrieben haben, in meiner Tonlage, mit meinen Texten, mit meinen Gefühlen, die ich hatte zu der damaligen Zeit. Und wir haben uns dann professionelle Leute im Umfeld gesucht und es ist wunderbar geworden. Ich finde, es war unglaublich, also wie viele Konzerte wir danach gespielt haben, wie viele Auszeichnungen wir bekommen haben. Also das war eine einzige Erfolgsgeschichte.
Fußballer, die singen, gibt es international. Pelé in Brasilien, in Deutschland Gerd Müller, in England Kevin Keegan. Nicht alles ist geblieben. Manche Lieder schon. Kevin Keegans Head Over Heels in Love erscheint 1979, geschrieben von Chris Norman und Pete Spencer. In Deutschland schafft es der Song in die Top 10. Musik gehört auch dort zum Fußball, wo früher oft Stille war, in der Kabine. Toni Polster findet diese Entwicklung nicht unbedingt positiv.
Ja, das hat sich geändert. Also wir haben vorher oder früher nie Musik gehört in der Kabine. Und jetzt hören die Jungs in der Kabine so laut Musik, dass es dem Trainer die Ohren fast wegfliegen würden. Das ist fast von der Lautstärke nicht auszuhalten, wie die Jungs die Musik hören vor den Spielen.
Hans Krankl wiederum sieht sich als frühen Kabinen-DJ. Schon als Trainer setzt er Musik bewusst ein, als Motivationsmittel, als Anschub für die letzten Meter vor dem Stadion.
Als Spieler habe ich immer selber meine Bandeln mitgehabt. Und als Trainer, wenn wir dann zum Match gefahren sind, habe ich versucht, die Spieler damit zu pushen. Und ich glaube, das war gut. Und in der Kabine war das dann auch. Das hat dann so begonnen. Ich habe das wirklich damals schon gemacht.
Musik begleitet inzwischen den Fußballalltag. Bei der Anreise, in der Kabine. Beim Aufwärmen über die Nationalhymnen, Tormusik bis hin zur Feier und Heimfahrt. Aber manchmal wird sie mehr als etwas Begleitendes. Sie wird selbst Teil der Fußballgeschichte. Diego Maradona wärmt sich 1989 vor einem UEFA-Cup-Spiel auf. Dazu läuft Musik. Unabsichtlich entsteht so ein millionenfach angeschautes Musikvideo.
Wenn wir uns erinnern, wie Maradona zu Life is Life mit dem Ball getanzt hat, das war schon toll. Also ich würde schon sagen, dass Fußball und Tanzen viele, viele Parallelen hat. Der mit dem Ball tanzt zum Beispiel oder so. Und wenn ein Spieler wirklich sehr beweglich ist und technisch sehr beschlagen, dann ist das wunderschön anzuschauen und eigentlich wie ein Tanz.
Fußballer, die singen, bewegen sich zwischen Witzfigur und Volksheld. Bei Franz Beckenbauer wird aus Schlager ein Erinnerungsstück. Bei Toni Polster wird aus einem Spaß ein Fan- und Chartsong. Bei Hans Krankl wird aus dem Goleador Johann K. ein Sänger mit Plattensammlung, Band und Dialektgefühl. Fußball und Musik teilen einiges. Beide leben von Rhythmus, Wiederholung, Auftritt, Gemeinschaft und Gefühl. Man kann eben nicht nur gute Freunde, sondern auch den Fußball und die Musik nicht voneinander trennen.
Gute Freunde. Gute Freunde. Gute Freunde.
Kicker, Hits und Misses, Teil 2 eines Musikradiokollegs über Fußball und Musik. Ein Beitrag von Jonathan Wolbers, Tonmeisterstudent an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, in Zusammenarbeit mit Hans Greuß. Redaktion Astrid Schwarz. Alle Radiokollegreihen finden Sie wie immer online auf ue1.orf.at/radiokolleg bzw. als Radiokolleg-Podcast auf ORF Sound. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.